Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Der alte Fischerhafen von San Francisco ist heute vor allem Touristenattraktion. Hier vergnügen sich mehr Leute als irgendwo sonst in der Stadt an der Bay. Ein Souvenirshop reiht sich an den anderen. T-Shirts und Süßigkeiten werden verkauft. Vor Imbissbuden und Spielsalons zeigen Straßenmusikanten und Gaukler ihre Künste. Am schrillsten und billigsten geht es auf Pier 39 zu. Doch ausgerechnet diese lärmige Ansammlung von Kitsch und Kommerz haben sich ganz ungewohnte Gäste ausgesucht als Stammlokal. Seelöwen sonnen hier ihre Bäuche, jetzt nur einige Dutzend, weil die meisten südwärts geschwommen sind in die Brutgebiete. Im Januar und Februar aber sind es manchmal bis zu 1000 Tiere. Die Seelöwen von Pier 39 sind nur ein besonders augenfälliges Beispiel, wie eng verzahnt Natur und Zivilisation in Kalifornien sind. Rund um die Bucht von San Francisco leben 8 Millionen Menschen, und doch ist es nirgends weit in einsame Wüsten, dunkle Wälder an steile Klippen. Das wohl wildeste Stück Natur gehört sogar ganz offiziell zum Stadtgebiet von San Francisco. Es sind die Farallonen-Inseln, eine winzige Inselgruppe im Pazifik, 40 Kilometer vor der Küste. Gleich neben Pier 39 liegt die Fulmar vor Anker, das Forschungsboot des Nationalen Meeresschutzprogrammes. Eric Larsen ist der Steuermann. Die Fulmar sei ein vielseitiges Boot, wendig und doch robust. Ausgerüstet mit allen möglichen technischen Geräten, mit Labors und Tauchereinrichtungen, bietet die Fulmar Arbeitsplätze für bis zu 12 Meeresbiologinnen und Ozeanographen. Da diesmal auch Landratten mit von der Partie sind, erklärt hinten im Aufenthaltsraum Captain Dave Minor die Sicherheitsbestimmungen etwas ausführlicher als sonst.
We have life jackets and they are around the bench right here, around the dinette.
Selbst für den Fall, dass jemand über Bord gehen sollte, werden wir geschult.
If somebody falls over the side today, you need to yell man overboard as loud as you can.
Ganz abwegig ist das nicht. Die See hier ist oft stürmisch, die Strömung tückisch. Noch immer gehen in Sichtweite von San Francisco jedes Jahr im Schnitt 3 Schiffe unter und gesellen sich zu den Hunderten von Wracks auf dem Meeresboden hier. Heute ist zum Glück ein eher ruhiger Tag. Und doch schlägt der Wellengang auf den Magen. Schon bald verkriechen sich die ersten Passagiere ziemlich käsig in die Kajüte und verpassen die spektakulär schöne Passage unter der Golden Gate Brücke hindurch.
Oh my gosh! It's such a symbol when you're on a boat and you're leaving the Golden Gate Bridge. It's like you know you're heading out into a wild world.
Jenseits des Wahrzeichens von San Francisco beginnt eine ganz neue, wilde Welt. Hier ist zunächst mal das Reich der Wasservögel.
Cormorants, I don't know what kind. I think they were double-crested though.
Die Pazifikküste nördlich von San Francisco ist ein ganz besonders artenreiches Biotop. Aber hier ist auch eine der meistbefahrenen Wasserstraßen der Welt. Riesige Containerfrachter laufen den Hafen von Oakland an, einen der großen Warenumschlagplätze an der amerikanischen Westküste. Und sie fahren dabei mitten durch ein Naturschutzgebiet.
The Gulf of the Farallones is a marine protected area, so we protect the ocean along 1,000 square miles.
Maria Brown ist die Leiterin des 1981 geschaffenen Gulf of the Farallones National Marine Sanctuary, ein Schutzgebiet etwa so groß wie der Kanton Waadt. Das Wasser ist extrem nährstoffreich und deshalb Lebensraum für eine selten breite Palette von Fischen, Schalentieren und nicht weniger als 36 Meeressäugen. Hier darf zum Beispiel nicht nach Öl gebohrt werden. Abfallentsorgung ist verboten und die Wildhüter sorgen dafür, dass die Tiere möglichst ungestört bleiben. Ein absoluter Schutz aber, so Maria Brown, sei so nahe eines dicht besiedelten Gebietes unmöglich. Es könne bloß darum gehen, eine Art Balance zu finden zwischen Natur und Zivilisation.
I do believe that humans and wildlife can coexist. It's learning how we can coexist.
Neue und alte Bedrohungen gefährden dieses Gleichgewicht allerdings arg. Große Sorgen macht den Meeresforschern vor allem die Klimaerwärmung. Und an eine Altlast tief unten auf dem Meeresboden mag Maria Braun gar nicht denken. Bis 1970 wurden hier an die 50.000 Fässer mit radioaktivem Abfall versenkt. Niemand weiß genau, wo und in welchem Zustand die Fässer sind. Und wenn man es wüsste, es nützte eh nichts. Bergen ist zu teuer und zu gefährlich. Und so lässt man die Finger davon und hofft auf gut Glück.
Yep, Dolls Porpoise, okay. Woohoo, these are party animals.
Plötzlich hüpft praktisch eine ganze Gruppe von Dalstümmeln keine 20 Meter vor unserem Boot vorbei. Es sind verspielte, delfinartige Tiere, die mit ihren Sprüngen und Schwimmkünsten die Touristen begeistern. Für die Fachleute an Bord ist allerdings eine Entdeckung wenig später noch wesentlich aufregender. Fünf nördliche Seebären schwimmen vorbei, eine seltene Art der Ohrenrobben. Oder besser, eine selten gewordene Art. Einst lebten Millionen dieser Tiere im Nordpazifik. Aber ihr dichtes Fell wurde ihnen fast zum Verhängnis. Pelzjäger brauchten in Kalifornien nur wenige Jahre, um die Ohrenrobben Mitte des vorletzten Jahrhunderts praktisch auszurotten.
Well, what's very exciting about that species is that in 1996 they started breeding on the Farallon Islands again after a...
Es dauerte weit über 100 Jahre bis 1996, wieder das erste Ohrenrobbenbaby hier in der Gegend geboren wurde, erzählt Mary Jane Schramm, die Öffentlichkeitsbeauftragte des Naturschutzgebietes. Und heute zähle man schon fast wieder 100 Junge pro Jahr auf den Farallon Islands. Diese Farallonen tauchen jetzt in der Ferne auf, ein kleiner Archipel von 10 Inseln. Die meisten bloß etwas größere Felsbrocken. Nur auf einer stehen drei Häuser und oben auf einem steilen Hügel ein Leuchtturm. Selbst heute, an einem vergleichsweise schönen und ruhigen Tag, wirken die schroffen Felswände abweisend, fast furchteinflößend. Denkt man sich den häufigen Nebel und die oft stürmische See hinzu, versteht man, warum die Indianer die Farallonen Teufelsinseln nannten und sich weigerten, sie je zu betreten. Robben und Vögel waren hier jahrtausendelang ungestört.
It is the largest seabird colony in the contiguous United States, so there are more than a quarter of a million seabirds out there.
Mindestens eine Viertelmillion Vögel brüten hier jedes Jahr, sagt Mary Jane Schramm. Reiher, Lummen, Papageientaucher, im Ganzen 13 Arten. Abgesehen von Alaska seien die Farallonen das wichtigste Brutgebiet für Meeresvögel in den USA.
Pretty impressive. So aside from Alaska, we are really it.
Oder besser gesagt, die Farallonen sind es wieder, denn auch dieser gottverlassene Ort war nicht sicher vor der menschlichen Profitgier. Als in Kalifornien Gold gefunden wurde, explodierte die Bevölkerungszahl und die Nahrungsmittel wurden knapp. Da fuhren ebenso mutige wie rücksichtslose Männer auf die Farallonen, sammelten die Vogeleier ein und verkauften sie an die hungrigen Goldgräber. Ein gefährliches, aber lukratives Geschäft. Und ein extrem kurzsichtiges. Innerhalb weniger Jahre waren die Tiere vom Aussterben bedroht, das Vogelparadies und damit auch die Geschäftsgrundlage zerstört. Immerhin, danach setzte ein Umdenken ein. Bereits 1906 wurden die ersten Schutzbestimmungen erlassen und heute sind die Vorschriften rigoros. Höchstens 8 Personen dürfen gleichzeitig auf der Insel sein. Nur wer wirklich etwas Wichtiges zu tun hat, erhält eine Landeerlaubnis. Auch wir müssen gut 100 Meter vor der Insel ankern und dürfen die nistenden Vögel, die Stellrobben und die Seeelefanten nur durchs Fernglas beobachten. Ein Mitarbeiter des US Fish and Wildlife Service hat eine Aufenthaltsbewilligung. Ein Schlauchboot holt ihn ab, gesteuert von Ross Bradley. Der 32-jährige Meeresbiologe lebt 6 Monate im Jahr auf den Farallonen und betreibt hier ornithologische Feldforschung.
Activity in Castle's Auckland, small little krill, feeding birds.
Bradley ist ein stämmiger Typ mit wilder Haarmähne. Sein Gummimantel ist über und über mit Vogelkot bekleckert. Auf der Insel drüben trägt er Ohrenstöpsel wegen des Vogelgekreisches und einen Helm gegen die scharfen Schnabelhiebe. Nicht jedermanns Sache, doch Russ liebt dieses Leben. Jetzt sind vor allem Vogelforscher auf den Farallonen. Im Herbst kommen dann auch wieder die Hai-Experten, denn die Gewässer hier sind auch ein beliebter Aufenthaltsort für die weißen Haie. Bis zu 7 Meter lange Exemplare wurden hier schon gesichtet. Und doch sind selbst sie Winzlinge im Vergleich zum allergrößten Besucher hier draußen bei den Farallonen, dem Blauwal.
The blue whale is the largest animal ever to live on the planet, larger than even the biggest dinosaur.
Über 30 Meter lang kann ein Blauwal werden und 200 Tonnen schwer. Jeden Tag braucht er 4 Tonnen Nahrung, zumeist Krill, winzige Krebschen, die es hier im Überfluss gibt. Auch für Wale ist der Farallonengolf ein einziger riesiger Picknickkorb.
We're in the kitchen. The Gulf of the Farallons is one big lunchbox.
Heute allerdings lassen sich die Wale bitten, so angestrengt ich auch nach ihnen Ausschau halte. Ein bisschen enttäuscht bin ich schon. Doch dann, kurz bevor wir zur Rückreise starten. Nur wenige Meter von unserem Schiff entfernt taucht tatsächlich der braune, narbige Rücken eines Buckelwals auf. Viel ist nicht zu sehen. 3-4 Mal die berühmte Atemfontäne, dann taucht der Koloss wieder ab. Sekundenlang nur ist die Schwanzflosse sichtbar. Aber irgendwie fühle ich mich seltsam zufrieden danach. Die Reise ins Zentrum der USA hat gut begonnen. Schon vor der Küste des großen Landes.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.